Ich freue mich, dass ich heute zu euch weitermachen kann mit unserem Text aus Apostelgeschichte 7. Da geht es jetzt so in dem Kapitel um den Stephanus. Man kennt ihn auch als den einen von den sieben Diakone, die gewählt worden sind. Aber er ist der erste Märtyrer in der Bibel. Ja? Wisst ihr, was das Wort Märtyrer eigentlich bedeutet? Flugzeug. Ein Zeuge. Ja? Der Märtyrer ist eigentlich ein Zeuge, ein Augenzeuge. Aber, ja, ich weiß, was er gesagt hat, aber es ist einer, der etwas gesehen hat und davon berichtet. Aber weil so viele von den ersten Christen, die von Jesus bezeugt haben, dann dafür gestorben sind, heißt das für uns jetzt jemand, der stirbt für seine Überzeugung. Aber ursprünglich war es nur ein Zeuge vor Gericht. Gell? Und dieser Stephanus wird falsch angeklagt. Ja? Er redet von Jesus und dann werfen sie ihm was vor. Und dann steht er vor Gericht, wir werden die Verse noch lesen, dass er gegen das Gesetz des Mose redet, dass er den Tempel zerstören will und die Bräuche verändern will. Da waren sie dann ganz empfindlich. Und dann kommt er vor den Hohen Rat und wird dann angeklagt. Und dann haltet er die längste Predigt, die uns im Neuen Testament überliefert ist. Und deswegen haben wir sie in drei Teile aufgeteilt für drei Predigten. Und der erste Teil, den hat letzte Woche eben der Rainer gemacht. Und dort ist, wir haben ja dazwischen andere Sachen gehabt, genau. Aber die letzte Predigt aus Apostelgeschichte 7 von Rainer vor drei Wochen, da ist es gegangen, da hat er dann ausgeholt zum Erzählen, der Stephanus eben vor Gericht über Abraham und Jakob und Josef und vor allem um den Josef, der eben von seinen Brüdern als Sklave verkauft worden ist und dann in Ägypten, dort wo er hinverkauft worden ist, dann aufsteigt bis zur rechten Hand des Pharaos und dort zum Retter seiner ganzen Familie wird. Das kommt dann, ihr kennt das mit den sieben mageren und den sieben fetten Kühe umgekehrt. Und dann gibt es eine große Hungersnot für den ganzen Bereich und er kann dann seine ganze Familie retten. 75 Personen ziehen dann nach zu Ägypten und er ist ein Vorbild auf Jesus, der ja auch uns rettet. Gell? Und das Ziel von der Predigt vom Stephanus ist eigentlich nicht, dass er freigesprochen wird. Ja? Er stellt sich nicht hin und sagt, ich bin unschuldig, ich werde zu Unrecht angeklagt, sondern er nutzt diese Gelegenheit, damit seine Brüder, sein Volk erkennen, dass Jesus der verheißene Retter ist. Wir merken das ganz deutlich, er steht vor Gericht, er wird angeklagt, aber er verteidigt nicht sich, sondern er redet dort von Jesus. Und das Ziel, was der Stephanus gehabt hat mit seiner Rede dort, das ist eigentlich heute auch mein Ziel. Es geht mir nicht um alte Geschichten, dass ihr besser wisst, was mit dem Mose war und was mit dem Jesus war und was mit dem Stephanus war, sondern dass Gottes Zusagen heute noch gelten, dass ihr das glauben könnt, dass Jesus unser Retter ist, dass das nicht eine historische Person war, die irgendwann gelebt hat, sondern dass er heute lebt und dass ihr das neu oder besser verstehen könnt. Das ist eben, habe ich eigentlich das gleiche Ziel mit der Predigt heute wie der Stephanus damals mit der Rede. Genau. Und zuerst, was ist er denn falsch angeklagt worden? Wir schauen zurück ins Kapitel 6. Ich habe euch die Texte alle mitgebracht, damit ihr nicht da herum mit der schweren Bibel arbeiten muss, habe ich sie alle da stehen. Druckst du einmal bitte. Genau, dann kommt der Text aus dem Kapitel 6. Sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, mit dem Stephanus redete. Da stifteten sie einige Männer an, die sprachen, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz, denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören, da meinen sie den Tempel eben, ja, und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Das ist also die falsche Anklage da. Und wir haben heute ein paar Punkte, in denen wir den Text durchgehen, wenn du einmal klickst, ja. Die ersten Verse, die ich anschauen will, sind eben die Verse 17 bis 22 und dort geht es in erster Linie um Gottes Verheißung und was ist das für eine Verheißung gewesen für sein Volk. Ja? Ich möchte den Text zuerst einmal lesen. Unser Text heute steht da ganz oben, Apostelgeschichte Kapitel 7, ab Vers 17. Wir werden bis 39 machen, aber jetzt einmal die ersten 5 Verse. Als nun die Zeit der Verheißung nahte, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König in Ägypten aufkam, der nichts wusste von Josef. Weil sie waren ja Ehrengäste ursprünglich dort. Ja, der Josef war ja ganz ein wichtiger Mann und er hat seine Familie geholt und sie waren Ehrengäste des Pharaos. Aber dann vergeht die Zeit. Wir wissen, letztendlich 400 Jahre sind vergangen und der nächste Pharao hat nichts mehr gewusst von Josef. Er ging mit Hinterlist vor gegen unser Volk und misshandelte unsere Väter und ließ ihre neugeborenen Kinder aussetzen, damit sie nicht am Leben blieben. Zu der Zeit wurde Mose geboren. Und er war ein schönes Kind vor Gott und wurde 3 Monate ernährt im Haus seines Vaters. Als er aber ausgesetzt wurde, ihr wisst das mit diesen Schilfkörbchen auf dem Nil, gell? Nahm ihn die Tochter des Pharaos auf und zog ihn auf als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Was ist das jetzt für eine Verheißung, die jetzt sich auf diese Geschichte bezieht? Das ist der erste Teil, den ich machen möchte. Da blicken wir kurz zurück auf die Verse 6 und 7 im gleichen Kapitel. Was war die Verheißung Gottes? Denn so sprach Gott, seine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem fremden Lande, eben in Ägypten, und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre lang, aber das Volk, dem sie als Knechte dienen werden, will ich richten, sprach Gott, und danach werden sie ausziehen und mir dienen an dieser Stätte. Das ist eine Zusage, die sie in Kanaan Krieg haben. Das heißt, es ist ihnen nicht nur verheißen, dass sie in dem Land einmal wohnen werden und dass es ihnen einmal kehren wird, sondern auch die Sklaverei eigentlich. Ja? Das ist mit Teil von Gottes Verheißung, dass sie 400 Jahre in der Fremde sein werden und dort als Sklaven dienen werden. Warum hat er ihnen nicht gleich gesagt, ihr könnt da jetzt bleiben in Kanaan und da, wo der Abraham jetzt hingezogen ist. Ja, da ist er dort der Fremdling geblieben. Hat er dort nie wirklich gewohnt. Und der Isaac und der Jakob. Warum? Nicht gleich Milch und Honig. Und wir sehen da, dass Gottes Ziel mit Israel nicht in erster Linie ist, dass es ihnen gut geht. Das hätten wir gern, aber bei uns, Gottes Ziel mit uns, dass es uns gut geht, sondern Gottes Ziel ist, dass sie ihn kennenlernen, dass sie ihm vertrauen lernen, dass er ihr Gott wird, dass sie Hilfe von ihm erwarten, dass sie sein Volk werden. Er will mit ihnen Gemeinschaft haben, er will mit ihnen in Beziehung treten. Sie kennen ihn gar nicht. Und deswegen kehrt zu dieser Verheißung auch die Zeit der Sklaverei dazu. Und das schockiert uns eigentlich, weil einer, der dort lebt in diese 400 Jahre, der hat nur diese Verheißung, aber er ist sein Leben lang als Sklave dort. Er merkt von dem nichts. 400 Jahre, wisst ihr, wie lange das ist? Ja? Und so ist es auch eigentlich in unserem Leben. Wenn alles passt und wenn alles flutscht und wenn wir keine Herausforderungen haben, keine Schwierigkeiten, dann bleiben wir eigentlich egozentrische Kinder, oder? Unser Charakter entwickelt sich nicht. Man kann sogar Rückschritte machen, ja? Du brauchst Gott gar nicht in dein Leben, wenn alles passt. Du brauchst ihn gar nicht. Dankst du ihm dann? Gibst du ihm die Ehre? Das ist ungefähr so wie ein Sportler, der auf der Couch liegt. Gell? Es ist kein Mut auf der Couch. Aber wird er dort besser? Kann er dort trainieren? Verbessert er dort seine Sprintleistungen? Sicher nicht. Die Krisen und die Probleme in unserem Leben bringen uns näher zu Gott. Das ist für viele wahr. Und bei Mose, klickst noch einmal, dann kommen wir wieder zu unserem Text. Der Mose, da hat es am Anfang ein bisschen eine Krise gegeben, gell, weil er hätte ja ausgesetzt werden sollen. Aber das Körbchen ist gefunden worden und er ist aufgewachsen als der Sohn der Pharaonentochter. Das heißt, da geht einmal alles glatt. Wie geht es dann weiter? Wir lesen die nächsten Verse jetzt dann. Gut gemeint und schlecht gemacht ist die Überschrift. Ich lese ab Vers 22. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und er war mächtig in Worten und Werken. Als er aber 40 Jahre alt wurde, gedachte er, nach seinen Brüdern den Israeliten zu sehen und sah einen Unrecht leiden. Da stand er ihm bei und rächte den, dem Leid geschah, und erschlug den Ägypter. Er meinte aber, seine Brüder sollten es verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe. Aber sie verstanden es nicht. Nächster Vers bitte. Und am nächsten Tag kam er zu ihnen, als sie miteinander stritten, und ermahnte sie, Frieden zu halten, und sprach: Ihr Männer, ihr seid doch Brüder. Warum tut einer dem anderen Unrecht? Der aber seinen Nächsten Unrecht getan hatte, stieß ihn vor sich und sprach: Wer hat dich zum Aufsetzer und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Und er hat gedacht, das hat keiner gesehen, gell? Mose aber floh wegen dieser Rede und lebte als Fremdling im Land Midian. Dort zeugte er 2 Söhne. Der kleine Mose aus dem Körbchen ist jetzt mächtig in Werken und Worten, steht da im Vers 22. Man muss eigentlich sagen, er ist jetzt der Prinz von Ägypten. Ja? Er ist ja von der Prinzessin-Tochter wird er aufgezogen. Ja? Der hat aber trotzdem noch Kontakt mit seinem Herkunftsvolk, wahrscheinlich über seine Herkunftsfamilie, weil seine Mutter ist ja dann seine Amme gewesen. Und jetzt kommt er auf eine gute und richtige Idee, er will sein Volk retten. Ja? Und das steht da im Vers 25, er hat gemeint, sie verstehen, dass er ihnen jetzt Rettung bringt. Ja? Aber er tut es in eigener Kraft und zu eigener Ehre und ohne Gottes Auftrag. Ja? Es ist gut und richtig, was er vorhat. Es entspricht sogar dem, was Gott mit ihm letztlich will. Aber er wartet nicht auf Gottes Zeitpunkt, er wartet nicht auf Gottes Auftrag und er macht es mit eigenen Mitteln. Und wir sehen auch, er sagt dort überhaupt nicht, Gott hat mich geschickt, euch Frieden zu stiften, sondern er will das selber machen. Ja? So wie, kennst du wohl von den Kindern, oder? Selber. Ja. Gut gemeint und schlecht gemacht. Und was war das Ergebnis? Er hat alles verloren. Alles. Von einem Tag auf den anderen. Er war kein Prinz mehr. Den ganzen Luxus, den er dort gehabt hat, im Pharaonenpalast, weg. Er hat, wie er das gehört hat, ist er wahrscheinlich mit den Kleidern auf sein Leib geflohen, weil er gewusst hat, es geht ihm sonst an den Kragen. Ja? Die ganze Sicherheit, die er gehabt hat, seine Beziehungen, alles, was er dort aufgebaut hat, warum er sich gemeint hat, dass er sich das leisten kann, das war alles weg. Er war ein arbeitsloser Asylwerber in Midian, irgendwo am A der Welt. Ja? Er war dort Schafhirte und nicht so eine Übergangszeit, einmal ein paar Monate bis sich 40 Jahre. 40 Jahre war er dann Schafhirte in Midian. Und die Anwendung für uns ist eigentlich auch klar, gell? Egal wie richtig und gut das Ziel ist, das wir verfolgen, den Unterschied macht, wie wir es angehen. Gehen wir aus eigener Kraft das an, gehen wir es zum eigenen Ruhm an, ich werde es jetzt machen, ja? Oder mit Gottes Auftrag und zu seinem Zeitpunkt, mit seinen Mitteln und geben auch ihm die Ehre dazu, ja? Warum sollte Gott dir Gelingen schenken, wenn es dich nur eingebildet und arrogant macht? Warum sollte Gott dir Gelingen schenken, wenn du dann sagst, ich habe das allein geschafft und ihn verleugnest? Wenn es dich unabhängiger von Gott macht, wenn es dich eigensinniger macht, warum sollte Gott dir gelingen? Er schadet dir damit dann. Das hören wir nicht gern. Wir hätten gern Gelingen, sogar wenn wir was Gutes und Richtiges wollen. Aber wenn wir das aus eigener Kraft tun, dann kann Gott das nicht segnen. Und da sitzt er jetzt, der Mose, bei den Schafen, nicht einmal seine eigenen Schafe, gell? Und denkt vielleicht an alles, was er da jetzt verloren und vermasselt hat mit seiner Impulsivität. Aber genau da, in den 40 Jahren, in dieser Steppe da, wo man das Gras suchen muss für die Schafe, das ist in Saudi-Arabien, bitte. Ich meine, vielleicht war damals mehr groß, aber heute, ich weiß nicht, was man mit Schafen in Saudi-Arabien macht. Aber genau in der Zeit wird er jetzt von Gott ausgebildet und vorbereitet. Ein besserer Führer und Hirte für sein Volk zu werden. Weil bei den Schafen hat er das gelernt, was er braucht. Geduld, Voraussicht, gell? Die Schafe schauen nur so weit. Wenn man mit dem hingehen will, dann muss der Hirte vorausschauen, wo es da hingeht. Rücksicht auf Schwache, ja. Umgang mit den Sturköpfen, ja. Dort hat er das alles gelernt, was er dann braucht, um das Volk zu führen. Vielleicht sogar ohne es zu ahnen. Ja. Gott hat ihn dort in der Schule genommen und er hat gar nicht gewusst, wofür er das lernt, weil er hat gedacht, ich habe es vermasselt. Gott hat Zeit und Geduld mit ihm. Auch der David zum Beispiel, ein großer König von Israel, hat auch bei den Schafen gelernt, wie man ein Volk leitet. Also als Volk ist man, glaube ich, so mit einer Schafherde scheinbar gut vergleichbar. Gott hat Zeit und Geduld und er nutzt diese Wüstenzeiten auch in unserem Leben. Wenn du irgendwo bist und es rührt sich nichts und es ist immer das Gleiche und es ist langweilig, vielleicht ist das die Zeit, wo Gott dich vorbereitet für ganz was anderes, was noch kommt. Und du weißt das nicht. Der Mose hat es nicht gewusst. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass er erwartet hat, dass sich irgendwas noch tun wird in seinem Leben. Er hat eigentlich aufgegeben. Aber er hat gelernt. Wir schauen uns die nächsten Verse an. Der nächste Punkt ist dann, dass Gott sieht und er handelt. Ja? Er hat die Augen nicht abgewendet von Israel. Er hat ihnen gesagt, sie werden 400 Jahre dort als Sklaven sein. Aber er hat sich in der Zeit nicht abgewendet. Er hat sie gesehen. Wir lesen ab Vers 30, was dann passiert. Als 40 Jahre vergangen waren, erschien ihm in der Wüste am Berg Sinai ein Engel in einer Feuerflamme im Dornbusch. Das ist der gleiche Berg, wo dann die 10 Gebote dann auch gegeben worden sind später. Gell? Da Mose das sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzuging zu schauen, geschah die Stimme des Herrn zu ihm: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Mose aber fing an zu zittern und wagte nicht hinzuschauen. Da sprach der Herr zu ihm: Zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Ich habe gesehen, im griechischen Text steht das zweimal dort, ich habe gesehen, da wird das verstärkt, das Leiden meines Volkes, das in Ägypten ist. Und ich habe sein Seufzen gehört und ich bin herabgekommen, um es zu erretten. Und nun komm her, ich will dich nach Ägypten senden. Und dann, glaubst du, dass ich was brauche? Das ist nett von dir, die Alex hat es mir auch schon angeboten. Ich vergiss das nachher immer, also meistens steht nachher das Glasl da und ich schaue es gar nicht an, aber danke. Diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen, wer hat dich als Aufseher und Richter eingesetzt, den sandte Gott als Anführer und Befreier durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen wird. Was da einmal auffällt, ist, wie Gott sich vorstellt. Ja? Nicht, ich bin der, der dir jetzt was anschafft, sondern er sagt, ich bin der Gott deiner Väter, Abraham, Isaak und Jakob. Das heißt, er bezieht sich auf die Versprechen, die er vor hunderten Jahren denen gemacht hat. Dem Abraham hat er gesagt, geh in ein neues Land, ich werde durch dich segnen alle Völker. Das heißt, Gott haltet sich an sein Wort. Und er erinnert ihn da auch dran. Er ist nicht ein neuer Gott, er ist der ewig Gleiche. Und er knüpft dort an die Verheißungen, die da waren. Und er sagt, ich habe euch gesehen, ich habe euch gehört, ich habe euch nicht vergessen. Das gilt auch für uns, dass Gott uns siegt. Ich meine, stell dir das vor, wie viel Leid es auf der Welt gibt. Und was in den Herzen passiert, ist ja komplett verborgen. Du kannst dir, wenn du deinen Sitznachbarn anschaust, weißt du nicht, wie es dem wirklich geht. Und das weiß Gott alles. Und das passt alles in sein Hirn. Gleichzeitig für alle. Das ist einer der größten, für mich das Zeichen, dass Gott wirklich Gott ist. Wenn er das kann, wenn er jeden Menschen kennt, zugleich alle. Ich kenne ja nicht einmal, nein, okay, irre nochmal was, aber. Und wenn ihr dort nachlest in 2. Mose, ist ja ganz interessant. Gott, wo er das mit eigener Kraft machen wollte, ist er gescheitert und dann ist er 40 Jahre in der Wüste gewesen und Gott hat ihn jetzt den Zeitpunkt genannt. Er beauftragt ihn jetzt. Er verspricht ihm seine Hilfe. Er sagt, du wirst Wunder tun mit deinem Stab und alles. Und der Mose war nicht begeistert. Der hat nicht gesagt, jawohl, jetzt. Der Mose hat gesagt, ma, schick einen anderen. Wir müssen nachlesen. Aber das ist jetzt in Stephanus gar nicht sein Punkt. Gell? Der Stephanus macht einen anderen Punkt. Der sagt, der Mose, den sie als Retter verleugnet haben, der ist jetzt aber ihr Retter, weil Gott ihn beauftragt. Ja? Sein Ziel ist bei dieser Verteidigungsrede von Stephanus, das dürfen wir nicht vergessen, ihnen zu sagen, dass Jesus der Retter jetzt ist, so wie Mose damals der Retter war. Deswegen geht er jetzt auf die Schwächen von Mose in dem Sinne nicht ein. Mose war ja nur ein Mensch, Jesus war, ist ja ganz ein anderer Retter, der diese Schwächen da alle nicht hat. Gell? So, und jetzt lesen wir noch die letzten Verse. Und das ist ganz eine interessante Zusammenfassung. Ihr müsst euch denken, dieser Auszug aus Ägypten, der war ja ein Kernthema für das Volk Israel. Das war ja identitätsstiftend. Da haben sie ja jedes Jahr Feste gehabt, um das zu feiern, ihre Kinder das zu erklären, ihnen das alles zu erzählen, damit sie das Jahr nicht vergessen, wie Gott sie wunderbar gerettet hat aus Ägypten. Und der Stephanus erzählt das jetzt dem Hohen Rat, das sind alles Israeliten, die wissen das ja eigentlich alles. Gell? Und was er da für eine Zusammenfassung macht. Er beschreibt jetzt überhaupt nicht die Wunder, dass das Meer sich geteilt hat und dass sie mit Manna versorgt worden sind und dass Wasser aus dem Fels gekommen ist. Das wissen sie alles. Er macht ganz andere Punkte. Und deswegen habe ich geschrieben, eine interessante Zusammenfassung, weil wir sehen, was sein Ziel ist. Er will ihnen sagen, dass sie Mose als Retter eigentlich abgelehnt haben die meiste Zeit und dass sie jetzt nicht Jesus genauso ablehnen sollen. Und das sind die Punkte, die er macht. Vers 35. Diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen, wer hat dich als Aufseher und Richter eingesetzt? Den sandte Gott als Anführer und Befreier durch den Engel, der im Dornbusch erschienen war. Er erinnert sie, den Mose wolltet ihr gar nicht als Retter haben, aber Gott hat ihn beauftragt und geschickt. Im nächsten Vers. Dieser Mose führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Das ist die Zusammenfassung von diesem ganzen Auszug, da nur der eine Vers. Aber er sagt, er hat Wunder und Zeichen getan. Und da spielt er auch auf Jesus an, weil die wissen, dass Jesus Wunder und Zeichen getan hat, sein Publikum. Er zieht die Parallele da zu Jesus. Ja? Nächster Vers 37. Dies ist der Mose, der zu den Israeliten gesagt hat, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Und es ist so, dass wie Jesus dann gekommen ist, dass viele sich gefragt haben, ist das jetzt der Prophet, den Mose angekündigt hat? Mose hat am Ende seines Lebens gesagt, wie sie traurig waren, dass er jetzt sterben wird, hat der Mose am Ende des Lebens gesagt, es wird noch einmal ein großer Prophet kommen. Und er hat keinen Namen gesagt. Er hat nicht gesagt Sohn der Jungfrau, er hat nicht gesagt Jesus, er hat nicht gesagt Menschensohn, er hat nicht gesagt Messias, er hat gesagt einen großen Propheten. Und sie haben gerätselt, sie haben erwartet, dass der Messias kommt. Und auch das sagt ihnen jetzt der Stephanus, dass der Mose schon prophezeit hat, dass wieder ein großer Retter kommen wird. Wie kannst du das nachlesen? Zum Beispiel, dass das Volk in Jesus diesen Propheten erkannt hat, in Johannes 6, Vers 14. Aber wir schauen jetzt da in Vers 38. Da steht, dieser ist der Mose, der in der Gemeinde in der Wüste stand, zwischen dem Engel, der mit ihm redete, auf dem Berg Sinai und unseren Vätern. Er war der Vermittler. Er empfing Worte des Lebens, um sie uns weiterzugeben. Da ist gemeint, die 10 Gebote, das Wort Gottes, das der Mose vom Berg over dem Volk Israel gebracht hat. Und auch das ist eine Parallele auf Jesus. Aber noch viel mehr. Jesus hat ja nicht nur neue Gebote gebracht, er ist auch selber gekommen, um das zu erfüllen. Wir reden dann nachher noch darüber. Aber auch da zieht der Stephanus eine Parallele zwischen Mose und Jesus und sagt, der Mose hat euch das Wort des Lebens gebracht, aber es ist das tote Gesetz. Und Jesus bringt euch jetzt das lebendige Wort des Lebens, was euer Herz in euer Herz geschrieben ist, nicht auf steinerne Tafeln. Und im Vers 39 erinnert er sie noch einmal dran, ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu. Und das wird dann auch ein Teil von der nächsten Predigt dann sein, nächste Woche, die dann der Jochen halten wird, wo es dann eben um diese Wanderung, diese Wüstenwanderung geht, wie oft sie dort sich von Gott abgewendet haben, wie oft sie ihn abgelehnt haben. Und das stellt jetzt der Stephanus seinen Anklägern vor Augen und sagt, ihr beruft euch immer auf Mose und Mose und in Wirklichkeit habt ihr ihn ja die meiste Zeit abgelehnt. Ja? Macht das Gleiche nicht jetzt mit Jesus. Das ist eigentlich die Zusammenfassung dieser Verteidigungsrede vom Stephanus. Er sagt, lehnt doch nicht Jesus als Retter ab, so wie ihr Mose als Retter abgelehnt habt. Und die Anwendung für uns ist klar. mit dieser Heilsgeschichte mit Israel, diese Sklaverei und die Rettung durch Mose, hat Gott nicht nur sein Volk darauf vorbereitet, sondern alle Menschen, alle Völker auf das Kommen des richtigen Retters, auf das Kommen von Jesus Christus. Israel als versklavtes Volk, das war klar, die haben einen Retter gebraucht, die haben das gewusst. Die haben vielleicht diese Verheißung im Kopf gehabt und gesagt, wow, wann sind die 400 Jahre vorbei, wann kommt unser Retter? Und wir wissen, dass die schwarzen Sklaven in Amerika, die auch versklavt waren, dass die sich voll identifiziert haben mit Israel. Diese ganzen Gospel und Spirituals, die sie gesungen haben, da haben sie es ganz oft thematisiert, Herr, befreie dein Volk, weil sie eben selber auch Sklaven waren. Die haben das gewusst, dass sie einen Retter, eine Befreiung brauchen. Aber wie geht es uns? Brauchen wir einen Retter? Oder ist eh alles Paletti? Ja, es geht uns gut. Wir haben Einkommen oder Pension, je nachdem. Wir haben ein Sozialsystem, sogar für die, die kein Einkommen haben. Wir haben Versicherungen. Du kannst dein Auto Vollkasko versichern. Wenn ich morgen in ein paar Minuten fahre mit meinem Auto, kriege ich es gezahlt. Zürich Kosmos macht es wieder gut. Ja? Aber nur das, was man mit Geld kaufen kann. Ja? Bei einer Krankenversicherung, du kriegst dann jetzt Krankengeld und nicht Gesundheit dafür, gell? Es gibt sogar eine Lebensversicherung. Versichert die unser Leben? Ja, da kriegen dann die, was die übrig bleiben, weil niemand kann sein Leben versichern. Ja? Es ist nur Geld. Seit dem Sündenfall, seit der ersten Auflehnung gegen Gottes Gebot, ist der Tod in der Welt. Die Bibel macht es ganz klar, dass es vorher keinen Tod und kein Leid gegeben hat, und dass es auch wieder mal so sein wird. Aber seitdem ist der Tod in der Welt und mit dem Tod Leid, Schmerzen, Krankheit, Streit, Sünde. Und zuletzt, früher oder später, sterben wir alle. Die Bibel sagt klar, dass wir einen Retter brauchen, weil wir sonst sterben. Und der Herr des Lebens, der Schöpfer des Lebens, der hat sich selbst, der hat seinen geliebten Sohn uns als Retter geschickt. Und das sagt Jesus selber, und das ist der Text, mit dem ich jetzt auch schließen will, was Jesus selber sagt zu seiner Aufgabe, zu seiner Rolle. Er sagt, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab,